Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einer Bundesumweltministerin, die es mit Kompromissen in der Politik schwer hat. Wir sprechen mit Windradplanern in Bayern, die vor großen Problemen und der Bundeswehr im Weg stehen. Und wir berichten über ein Aussteigerprogramm für Rechtsextreme in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend. Sondersitzung im Bayerischen Landtag, Thema das Nazi-Flugblatt aus Aiwangers Jugend. Der Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hatte mindestens eines dieser Flugblätter im Schulranzen. Er habe es nicht verfasst, sondern sein Bruder. Nach mehreren Tagen hat er sich nun dafür entschuldigt und gleichzeitig von einer Kampagne gegen ihn gesprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte das Flugblatt verurteilt, aber Aiwanger nicht des Amtes enthoben. Und heute in der Sondersitzung wurde der Antrag der Opposition, beide Politiker direkt befragen zu können, von CSU und Freien Wählern abgelehnt. Das aber ist kein Schlussstrich. In 4 Wochen ist Landtagswahl in Bayern. Ob und wie wird sich diese Flugblattaffäre auswirken? Aiwangers Wahlkampfauftritte in den Bierzelten werden gefeiert. So am Montag beim Glamos in Abensberg, dem ältesten Volksfest Bayerns. Darüber habe ich mit Peter Müller telefoniert, der in der kommenden Woche Co-Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen wird, langjähriger Beobachter der CSU für verschiedene Zeitungen. Er war zuletzt Redenschreiber für EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Jetzt also in Bayern zurück und ich habe ihn gefragt, Herr Müller, ist Glamos mit Bierzeltapplaus Bayern?
Glamos ist natürlich ein besonders prominentes Beispiel für diesen Bierzelt-Wahlkampf, ohne den sozusagen ein bayerischer Wahlkampf gar nicht denkbar ist. Es hat zunächst mal einen ganz simplen Grund. Der Sommer, das ist die Zeit der Volksfeste, der Jahrmärkte in Bayern. Und die bayerische Landtagswahl, die findet, hat man nun traditionell immer so ein paar Wochen nach dem Ende der bayerischen Schulferien statt. Also was liegt näher für Politiker, als den Wahlkampf in Bierzelte zu tragen? Markus Söder, so habe ich gelesen, tritt sage und schreibe 110 Mal im Bierzelt auf. Das zeigt ja auch schon die Bedeutung, die das Bierzelt für den bayerischen Wahlkampf hat.
Ist es denn auch so, dass diese Bierzelte beispielhaft sind?
Ich würde zumindest mal sagen, dass das Bierzelt sowas wie der Härtetest der bayerischen Politik ist. Wenn du 3000 Leute bei Stimmung halten musst, dann muss man schon ein guter Redner sein, dann muss man auch was im Kreuz haben und dann muss man schon irgendwie erkennen können, wie Volkes Stimmung so tickt, würde ich sagen. Ich meine, im bayerischen Bierzelten, das habe ich selber erlebt, da werden schon mal Familienangelegenheiten prominenter Politiker geklärt. Ich war vor, das ist über 15 Jahre her, mit Horst Seehofer mal dort, als es gerade um die Affäre mit einer Bundestagsmitarbeiterin ging. Und die Frage, ob die Seehofer-Familie zusammenblieb, das wurde dann öffentlich im Bierzelt von ihm erklärt. Bierzelte sind Orte klassischer Aussprache, sie sind Orte klarer Aussprache. Natürlich sind Bierzelte und die Menschen, die sich dort treffen, auch ein Querschnitt der bayerischen Gesellschaft.
Also, wenn Herr Aiwanger da frenetisch gefeiert wird, was erwarten Sie dann von der Wahl am 8. Oktober?
Es gibt ja jetzt mehrere Umfragen, die Ergebnisse oder den Nachklang der Flugblatt-Affäre mit aufgenommen haben. Bei der Augsburger Allgemeinen haben wir die Freien Wähler weiterhin sehr stark. Andere Umfragen sehen sogar steigende Werte für die Freien Wähler. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass die Freien Wähler in diesen bayerischen Landtagswahlen mit einem sehr guten Ergebnis rechnen können. Ich glaube auch, dass das ein Teil zulasten der CSU gehen wird, die darüber überhaupt nicht erfreut ist. Und auch wenn das Wort, Frau Geuer, überstrapaziert ist, wir erleben schon, glaube ich, so eine Art Zeitenwende in der bayerischen Politik auch. Ich meine, es gibt das berühmte Wort von Franz Josef Strauß, rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Wenn wir diese jüngsten Umfragen, die ich gerade erwähnt habe, ansehen, dann sehen wir, dass wir jetzt schon 30% fast an Parteien rechts von der CSU haben in Bayern. Das ist mehr, wenn ich richtig geguckt habe, als derzeit in jedem anderen westdeutschen Bundesland. Und das ist natürlich schon was der CSU, was Söder extrem zu denken geben muss.
Also glauben Sie, dass er sich keinen Gefallen getan hat mit der Entscheidung, Aiwanger im Amt zu lassen?
Ja, das ist ja die Gretchenfrage, die Kernfrage hier im Zuge dieser Flugblattdebatte. Mich hat in dieser Frage sehr die Äußerungen und auch die Interviews von Charlotte Knobloch beeindruckt. Das ist die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern. Die hat Söder ja auch so ein bisschen beraten, wenn man das richtig weiß. Jedenfalls hatten die Kontakt bei der Frage, in der Diskussion um die Frage, wie man mit Herrn Aiwanger jetzt umgehen soll. Und Frau Knobloch sagte dann, sie nimmt die Entschuldigung Aiwangers nicht an. Sie findet es aber, wenn ich das jetzt so sagen darf, trotzdem richtig, dass er im Amt bleibt, weil sonst diese Parteien nur noch mehr Prozente bekommen haben. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist schon eine bestürzende Aussage im Jahr 2023, wenn man sich das mal genau überlegt.
Die Umfragen, die sehen derzeit ja auch die AfD in Bayern im Aufwind. Hat die AfD von der Flugblatt-Affäre auch profitiert?
Das ist für mich schwer zu sagen. Es kann schon sein, dass sich so ein Effekt einstellt, dass nun AfD-Wähler, die bei Umfragen sonst das eigentlich nicht so richtig zugeben wollen, dass sie bei einer Wahl die AfD wählen würden, dass die jetzt weniger Scheu haben. Na, wenn sozusagen die ganze Republik über dieses Flugblatt, über den antisemitischen Inhalt, über den jungen Aiwanger am Gymnasium in Niederbayern diskutiert, möglicherweise ist dann der ein oder andere potenzielle AfD-Wähler, der bislang damit hinterm Berg gehalten hat, jetzt bei den Umfragen bereit, sich dazu auch zu bekennen. Ansonsten leuchtet mir ehrlich gesagt aufgrund dieses Solidarisierungseffekts, den wir besprochen haben, eher ein, warum die Freien Wähler weiterhin so stark sind oder noch wachsen.
Wie schauen denn eigentlich andere derzeit auf Bayern, also zum Beispiel international tätige Unternehmen, die sich vielleicht dort ansiedeln könnten? Wie sehen die auf diese Affäre?
Das ist eine super spannende Frage, wenn ich das so sagen darf, weil in der Tat, Bayern ist ein wirtschaftsstarkes Land. Die CSU schreibt sich, glaube ich, auch ein Stück weit zu Recht auf die Fahnen, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten aus diesem ehemaligen Agrarland so eine Art Vorzeige-Wirtschaftsstandort gemacht hat. Bayern lebt vom Export in die ganze Welt, die Mittelständler vor allem auch. Und ich frage mich ehrlich gesagt in dieser Flugblatt-Affäre, wo ist die Wirtschaft? Wo ist das Statement des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft, der Handelskammern? Wo sind die eigentlich in dieser Debatte? Die müssten doch ein sehr großes Interesse haben, sich sehr klar zu positionieren. Denn, und das kam heute auch in dieser Sondersitzung des Landtags ab und zu zur Sprache, natürlich ist diese Flugblatt-Affäre auch ein Imageschaden für die Sicht, die die Welt auf Bayern hat.
Von kommender Woche an sind Sie Co-Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Wie werden Sie den Wahlkampf begleiten?
Das werden super spannende Zeiten. Natürlich ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen den Wahlkampf und die Berichterstattung schon weitgehend super vorausgeplant haben. Aber klar ist natürlich, dass man auf zwei Dinge weiterhin besonders achten wird. Das eine ist, wie geht es weiter mit Aiwanger? Stilisiert er sich, wie er es jetzt tut, weiter zum Opfer in seinem Bierzelt auftreten? Lassen ihn die Leute das durchgehen? Oder ist es nicht so, dass die Menschen sagen, ein bisschen Demut würde dem bayerischen Vizeminister Präsidenten schon gut tun. Ich glaube, das ist eine Frage, wo man nah dranbleiben sollte. Die andere ist, was wird aus der CSU und Markus Söder? Ich meine, ein Ergebnis von 40% wäre toll für ihn. Ein Ergebnis unter dem vom vergangenen Mal, das waren 37,2%, wäre eine ziemliche Katastrophe. Und zwischen diesen beiden Zahlen, die eigentlich ja gar nicht so weit auseinander liegen, zwischen 40 und 37, da entscheidet sich, denke ich, dann schon auch das politische Schicksal des Markus Söder ein Stück weit. Stichwort Kanzlerkandidat für die Union oder nicht.
Wie Bayern mit der Flugblatt-Affäre umgeht, darüber habe ich vor der Sendung mit Peter Müller gesprochen, von kommender Woche an Co-Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Alle Bundesminister sind ja vom Fach, was ihr Ressort angeht. Aber Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke ist es. Angefangen hat ihre Ausbildung in der DDR als Zootechnikerin. Heute würde man Facharbeiterin für Tierproduktion sagen. Sie hat später Agrarwissenschaft in Berlin studiert. Sie setzt sich heute für mehr Naturschutz in der Landwirtschaft ein, aber dabei stößt sie an Grenzen, weil viele Themen Ländersache sind und nicht ihre Angelegenheit. Sie sucht Kompromisse, aber auch dabei stößt sie an Grenzen und eckt bei Umwelt- und Naturschützern an. Ann-Kathrin Büsker hat Steffi Lemke nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern begleitet.
So. Mit routiniertem Griff füllt Nationalparkleiter Dirk Treichel ein Becherglas mit dem Wasser der Oder.
So, und jetzt reinhalten.
So, wir sind schon ein eingespieltes Team.
sagt die grüne Umweltministerin Steffi Lemke und platziert das Messgerät in der Wasserprobe. Seit die Goldalge im vergangenen Sommer ein gewaltiges Fischsterben in der Oder ausgelöst hat, war Lemke mehrfach hier, um den Salzgehalt des Flusses zu messen. Er ist noch immer viel zu hoch und die Ministerin besorgt.
Das Wichtigste muss jetzt die Regeneration der Oder sein. Und dafür brauchen wir vor allem ungestörte Flachwasserbereiche, damit dort Fischbestände wieder erstehen können.
Eigentlich ist die Bundesumweltministerin hier gar nicht zuständig. Der Schutz der Oder ist Ländersache, Aufgabe der Landesregierung Brandenburg. Und irgendwie ist Lemke aber doch zuständig, weil die Salzeinträge, die das Wachstum der Alge begünstigen, aus Polen stammen. Das Problem damit grenzüberschreitend ist. Der Erfolg der zahlreichen Gespräche mit Polens Regierung ist bisher überschaubar. Doch weil ihr Flüsse am Herzen liegen, lässt Lemke nicht locker.
Ich bin groß geworden in Dessau, dort, wo die Mulde in die Elbe fließt. Ich lebe dort bis heute. Und diese Region galt als eine der dreckigsten in Europa zu DDR-Zeiten. Das Chemiedreieck Bitterfeld, das dort direkt um die Ecke liegt, hat meine Kindheit genauso geprägt und dazu beigetragen, dass ich mich angefangen habe, für unsere Umwelt einzusetzen.
Die Verschmutzung der Natur hat Lemke politisiert. Das habe man im vergangenen Jahr bei der Katastrophe an der Oder gemerkt, sagt Christoph Heinrich, geschäftsführender Vorstand beim WWF.
Das war ganz klar, das mit der Oder, das trifft sie tief und da ist sie engagiert.
Heinrich ist insgesamt sehr zufrieden mit der Arbeit der Ministerin. Man merke, dass sie mit Herz und Fachverstand Politik mache. Besonderes Lob hat Heinrich für das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz.
Steffi Lemke hat es durchgesetzt, dass hier 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wird, um Klimaschutz durch mehr Naturschutz, könnte man sagen, also durch Renaturierung und Investments in die Natur erzielt wird.
Die Sache hat jedoch einen Haken. So wie Lemke nicht für die Oder zuständig ist, ist sie auch nicht für die Renaturierung von Flussauen und die Wiedervernässung von Mooren zuständig. Damit natürlicher Klimaschutz klappt, sind die Länder gefragt. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern.
Guten Morgen, grüße dich, hallo.
Ja. Polderwiesen bei Bargeschow am Stettiner Haff. Moorlandschaft. Schon als Abgeordnete war der Moorschutz eines von Lemkes Steckenpferden. Heute ist er ein Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit, der bei ihrer Sommerreise Ende August im Mittelpunkt steht. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus, SPD, ist an diesem Morgen im Nieselregen angereist.
Wir sind das erste Bundesland in Deutschland, das ein Moorschutzprogramm aufgelegt hat. Wir haben mittlerweile 35.000 Hektar renaturiert.
Das Greifswalder Moorzentrum entwickelt hier Ansätze, wie Wiedervernässung der Moorböden gelingen kann, während die Flächen weiterhin genutzt werden. So soll Kohlenstoff gebunden werden, aber weiter Wertschöpfung für die landwirtschaftlichen Betriebe möglich bleiben. Akzeptanz sei wichtig, so Till Backhaus.
Klimaschutz geht nicht mit der Brechstange, das funktioniert nicht.
Der SPD-Politiker nimmt sich an diesem Morgen viel Raum, bis Steffi Lemke sich diesen zurückholt.
Okay. Weil ich, was ich nicht unwidersprochen im Raume stehen lassen möchte, ist, dass Klimaschutz und Naturschutz Geld kostet. Weil die Art, die wir Landwirtschaft seit jetzt vielen Jahren gemacht haben, kostet auch Geld, immens Geld.
Lemke meint Milliardenbeträge an EU-Agrarsubventionen und gesellschaftliche Folgekosten intensiver Landwirtschaft. Niemand wolle Klimaschutz mit der Brechstange. Backhaus grummelt zurück, das Heizungsgesetz sei sehr wohl Brechstange gewesen. Grundsätzlich sei die Zusammenarbeit mit den Ländern sehr gut, betont Lemke. Die Nickeligkeiten mit Backhaus an diesem Morgen, sie sind wohl auch eine persönliche Frage.
So, wir lernen in Mecklenburg-Vorpommern, ist alles da, geht alles, Buller, Bü in MacPom.
Und wenn jetzt endlich Geld kommt, macht das Portemonnaie auf.
Doch Lemke versteht sich nicht nur als Geldgeberin. Die gelernte Agraringenieurin will Natur und Landwirtschaft in Einklang miteinander bringen und macht auch Zugeständnisse. Ende September will sie Vorschläge präsentieren, die den Abschuss von Problemwölfen erleichtern sollen. Von Wölfen also, die Nutztiere wie Schafe reißen. Politik mit den Menschen zu machen, erfordert manchmal auch, deutlich auf sie zuzugehen.
Das erfordert auf jeden Fall Pragmatismus. Das erfordert auch, dass man, ich sag mal, eine normale Sprache spricht, damit man sich verständlich machen kann. Das erfordert auch Selbstbewusstsein dafür, dass man für die Themen kämpfen kann, dass man für sie einstehen kann und natürlich auch Diplomatie. Also ehrlich gesagt, ziemlich gegensätzliche Sachen manchmal.
Lemkes Pragmatismus gefällt nicht allen Umweltverbänden. So kritisierte der Naturschutzbund Zugeständnisse, die sie in Sachen Artenschutz beim Ausbau der Windkraft machte. Der Koalitionspartner FDP hingegen verzweifelt gelegentlich an Lemkes klaren Vorstellungen. In der Debatte über eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke warfen die Freien Demokraten Lemke und ihrem Ministerium ideologisches Vorgehen vor. Als es in der Ampel darum ging, große Bauvorhaben zu beschleunigen, war Lemke über Monate nicht zur Einigung bereit, weil sie nicht zulassen wollte, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen für Autobahnen entfallen. Manch freier Demokrat schimpfte hinter vorgehaltener Hand über die Hartleibigkeit der Umweltministerin. Christoph Heinrich vom WWF hingegen ist damit ganz zufrieden.
Also die FDP mag da ihre Sicht drauf haben, aber wenn wir eine Umweltministerin haben, die nicht bei jedem Autobahnbau gleich Planungsbeschleunigung ruft, dann macht die ihren Job richtig.
Dabei geht es der Umweltministerin um die Natur, vor allem aber um die Menschen, die in ihr und mit ihr leben.
Ich bin Fischer in 7. Generation und hatte in diesem Sommer mein 40-jähriges Dienstjubiläum eigentlich zu verzeichnen.
Zurück an der Oder berichtet Nationalparkfischer Lutz Zimmermann, wie er im vergangenen Jahr das Fischsterben erlebt hat.
Ich stand damals, ja, ganz ehrlich, mit tränenden Augen an der Oder und habe zugesehen, wie eigentlich doch meine Existenz jetzt letztendlich dort quasi wie vernichtet war.
Für Lemke ist das ein konkreter Arbeitsauftrag. Die Politik, ihre Politik, muss verhindern, dass sich ein solches Fischsterben wiederholen kann.
Das ist mir ganz wichtig und deshalb bin ich Ihnen so extrem dankbar. Nicht nur ein Anliegen des Naturschutzes, sondern es ist ein Anliegen der Leute, die hier wohnen, ja, der Menschen hier vor Ort. Das ist nichts Abstraktes, sondern das ist für die Menschen, die mit, am und durch den Fluss leben, Existenz. Einerseits bei ihnen wirtschaftlich, aber auch für das, was wir mit Heimat bezeichnen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann wäre das ein riesengroßer Vertrauensverlust in staatliches Handeln.
Ann-Kathrin Büsker hat für das DLF-Magazin Bundesumweltministerin Lemke bei ihrer Arbeit begleitet. Wenn es mit der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 klappen soll, braucht es mehr Windenergie. Lange haben in vielen Bundesländern Mindestabstandsregeln dafür gesorgt, dass kaum Windräder gebaut wurden. Das hat sich geändert, aber damit ist nicht alles gut. Es gibt noch andere Probleme. Manchmal dauert es Monate, bis die Genehmigungen vorliegen, damit für den Bau die tonnenschweren Turbinen der Windräder über die Straßen transportiert werden dürfen. Die Branche selbst würde gerne mehr Windräder herstellen, wenn sie denn genügend Personal hätte. Und dann auch noch das. Windräder können die Landesverteidigung gefährden, hat mein Kollege Matthias van Lieben erfahren, als er in Niederbayern unterwegs war.
Christian Schweiger steht auf einer Anhöhe im Kelheimer Stadtwald. Der CSU-Kommunalpolitiker ist Bürgermeister der niederbayerischen Stadt Kelheim und will hier oben, nördlich von Donau und Befreiungshalle, eigentlich den bisher größten Windpark Niederbayerns bauen. Ab 2027 sollen 6 Windräder Strom für ungefähr 3.500 Haushalte liefern.
Eine Anlage wäre hier und dann kommen die anderen 5 Anlagen hier Richtung Norden. Alles im Waldgebiet, das ist ja das, was eigentlich auch gefordert wird, dass wir die Flächen auch nicht zu sehr verbrauchen, die Freiflächen.
Um keine Zeit zu verlieren, hatte die Stadt bereits Anfang des Jahres mit der verpflichtenden Umweltverträglichkeitsprüfung begonnen. Ende März wurde mit der Firma Max Bögel ein Bauherr beauftragt. Christoph Walter ist dort der verantwortliche Projektentwickler. Er hat Bürgermeister Schweiger zum Termin im Stadtwald begleitet.
Bayern ist natürlich nicht vergleichbar mit Schleswig-Holstein zum Beispiel, aber es gibt noch genügend Flächen, wo wir eine ordentliche Produktion erreichen können. Und das ist sicherlich eine dieser Flächen hier in Kelheim.
Die Planungen waren weit fortgeschritten. Mitte Juni erhielt das Landratsamt Kelheim allerdings einen Ablehnungsbescheid für das Projekt. Die Konsequenz laut dem Kelheimer Bürgermeister Christian Schweiger?
Es ist, sagen wir, stark gefährdet, auf Rot gestellt. Denn die Bundeswehr hat uns mit einem Hubschrauber-Tiefflugkorridor erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Die Bundeswehr übt mit Hubschraubern Tiefflüge in 3 Kilometer breiten, geheimen Korridoren. Gefahren für die Soldaten müssen darin ausgeschlossen werden. Die bis zu 300 Meter hohen Kelheimer Windräder würden aber ein Hindernis darstellen, teilt das zuständige Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit. Denn nachts würden die Bundeswehr-Hubschrauber nur knapp 30 Meter über dem Grund fliegen. Die Träume vom Kelheimer Windpark, sie scheinen zerplatzt, zumindest an diesem Standort.
Jetzt ist die 10H-Regel gefallen. Wir sind alle von den Kommunen, wir haben den Aufschlag angenommen. Wir wollen die Energiewende auch regional hier vorantreiben und zwar massiv. Und jetzt stehen wir hier und merken, es war gar nicht die 10H-Regel, sondern jetzt kommen militärische Belange.
Auf Betreiben von Schweigers Partei, der CSU, schrieb die sogenannte 10H-Regel jahrelang vor, dass Windräder in Bayern ein Zehnfaches ihrer Höhe vom nächsten Gebäude entfernt sein mussten. Der Ausbau kam dadurch praktisch zum Erliegen. Erst vor wenigen Monaten wurde die Regel auf Druck der Ampelkoalition in Berlin aufgeweicht. Doch die Bundeswehr kann laut dem sogenannten Energieatlas Bayern auf geschätzte Hälfte der Landesfläche potenziell ein Veto gegen geplante Windenergieprojekte einlegen. Dieses Problem kommt in Bayern erst jetzt richtig an. Der Interessenkonflikt besteht aber bundesweit, sagt Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, auch wegen anderer militärischer Gründe.
Die Energiewende wird durchaus durch militärische Belange ausgebremst, dadurch, dass wir da eben Flächen haben, wo wir nicht bauen können, was wir häufig auch sehr spät erst im Verfahren erfahren.
Und das, obwohl die Errichtung und der Betrieb von Wind- und Solaranlagen seit Jahresbeginn im überragenden öffentlichen Interesse liegen. So steht es im novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die einzige Einschränkung darin, Belange der Landes- und Bündnisverteidigung. Dass sie die Energiewende ausbremst, weist die Bundeswehr zurück. Sofern Projekte militärischen Belangen nicht entgegenstehen, versichert ein Sprecher, ermögliche man den Ausbau der Windenergie. Von 2017 bis 2022 sei die Bundeswehr wegen rund 3200 Windkraftprojekten angefragt worden und habe nur etwa 200 abgelehnt. Der Bundesverband Windenergie hat andere Zahlen errechnet.
Wir haben eine Umfrage gemacht im Jahr 2022. Im Januar ist die veröffentlicht worden. Da ist festgestellt worden, dass durchaus 4,5 GW, also das ist die Hälfte des Ausbauziels für 2023, durch militärische Belange blockiert waren, also ungefähr 1000 Windenergieanlagen.
In Deutschland sollen laut Erneuerbare-Energien-Gesetz bis 2030 insgesamt 115 Gigawatt Windenergie an Land installiert sein. Dafür braucht es eigentlich einen jährlichen Ausbau von 9 Gigawatt. Wegen militärischer Belange wurde laut Bundesverband Windenergie aber vergangenes Jahr nur die Hälfte geschafft. Das bekam auch Manfred Hauser zu spüren. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Lubburg im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz. Er hat eine Krisensitzung im Rathaus angesetzt. 3 Windanlagen hatte Hauser, ebenfalls CSU-Politiker, gemeinsam mit seiner Geschäftsführerin von langer Hand geplant. In der Nähe der Autobahn, weit weg von AnwohnerInnen und genug Wind würde an dem Standort ebenfalls wehen. Doch auch hier machte die Bundeswehr spät im Verfahren einen Strich durch die Rechnung.
Was mich ganz besonders stört, ist das, es wird immer nur geantwortet auf eine ganz konkrete Planungsanfrage. Das heißt, der Investor muss sich mit viel Geld erst einmal Gedanken machen, wo kann ich hin, um dann gesagt bekommen, hier geht's nicht.
Gebremst wurde der kleine Windpark zunächst auch von einer Hubschrauber-Tiefflugstrecke. Die Firma Max Bögel, in Lubburg ebenfalls Projektplaner, suchte daraufhin einen anderen Standort. Was die Verantwortlichen der Bundeswehr jedoch dort anfangs übersehen hatten, einen sogenannten Pflichtmeldepunkt. Ab diesem müssen Piloten Kontakt zum Fluglotsen des US-Truppenübungsplatzes Hohenfels aufnehmen. Der ist knapp 13 Kilometer nördlich gelegen. Windenergieanlagen in einem Radius von 2 Kilometern würden laut Bundeswehr dabei eine Gefährdung darstellen. Das neue Ergebnis? Zumindest 2 der geplanten Windräder können so nicht genehmigt werden.
Momentan war alles umsonst, ja, so ist es. Fühlt sich ganz mies an, weil wir wollen ja mithelfen. Wir wissen ja, wie wichtig die Energiewende ist. Und ich fahre nach Bonn, ich fahre nach Berlin, ich fliege um die ganze Welt, wenn mir endlich jemand sagt, ihr könnt eure Windräder bauen.
Zumindest einige der Hubschrauber-Tiefflugstrecken sollen zukünftig entfallen, andere zusammengelegt werden. Den Projekten in Kelheim und Lubburg dürfte das aber nicht helfen. Hier prallen zwei unterschiedliche Interessenslagen aufeinander, was zukünftig deutschlandweit sogar noch häufiger passieren könnte, denn die Bundesregierung plant eine Veränderung des Luftverkehrsgesetzes in einem Umkreis von 50 Kilometern zu einem militärischen Radarstandort, dürfte dann laut Bundesverband Windenergie kein Windrad mehr gebaut werden. Das beträfe knapp ein Drittel der Fläche Deutschlands und dürfte den Ausbau der Windenergie zusätzlich erschweren.
Matthias von Dieben über Landesverteidigung und gescheiterte Windkraftprojekte. Es steht im Moment 10-6. In 10 Bundesländern ist das Wahlalter auf 18 Jahre festgelegt. In 6 Ländern können die Jugendlichen schon ab 16 an Landtagswahlen teilnehmen. Das ist für junge Menschen verwirrend. Der Wohnort entscheidet sozusagen darüber, ob sie als erwachsen genug gelten oder nicht. Viele Themen sind wichtig für junge Menschen. Verkehr zum Beispiel, wie komme ich zur Schule, Bildung, Sicherheit, wenn abends die ersten Ausgehversuche gestartet werden. Oder Umweltpolitik, denn es geht um ihre Zukunft. Wann ist ein Mensch alt genug, um mitentscheiden zu können? Zu den Ländern, in denen bereits 16- und 17-Jährige wählen dürfen, könnte demnächst Berlin gehören. Der schwarz-rot regierte Senat will in der kommenden Woche einen entsprechenden Antrag einbringen. Nebenan, in Brandenburg, ist das schon vor 10 Jahren so beschlossen worden. Dort hat Peggy Fiebig nach den Erfahrungen gefragt.
Laute Musik, reichlich Essen und ein bisschen Politik. Beim Brandenburg-Tag in Finsterwalde am 1. Septemberwochenende präsentiert sich das Bundesland im besten Licht. Mitten im Volksfesttrubel, auf der sogenannten Meile der Demokratie, hat auch der Landesjugendring seinen Stand aufgebaut. Der hat vor bereits 12 Jahren mit durchgesetzt, dass auch 16- und 17-Jährige in Brandenburg wählen können. Das kommt bei vielen jungen Leuten gut an. Die 18-jährige Laura aus der Uckermark bahnt sich ihren Weg durch die Menge. Zur Wahl mit 16 hat sie eine klare Position.
Ich finde das persönlich sehr gut, weil man kann dann die eigenen Interessen auch noch durchsetzen. Man kann selber entscheiden, was man möchte. Und das ist einfach besser, als wenn man erst ab 18 wählen darf. Und dann hat man ab 16, also manche, die haben eben noch nicht den Einblick dafür, keine Frage. Aber manche andere, die haben eben schon das Wissen dazu und wollen wirklich was verändern. Und das finde ich eben gut, wenn die auch die Möglichkeit dazu haben.
So viel Zuspruch gibt es aber nicht immer. Einige Schritte weiter ist eine junge Frau stehen geblieben. Die 22-Jährige ist skeptisch, was das Wählen mit 16 angeht.
Also es gibt natürlich ein paar Leute, die sich schon sehr Gedanken darum machen, um die Wahlprogramme und so weiter. Aber die durchschnittlichen 16-Jährigen würde ich jetzt nicht wählen lassen eigentlich.
Ende 2011 verabschiedete der Brandenburger Landtag eine Änderung der Landesverfassung. Jugendliche können seitdem an Volksbegehren, Kommunalwahlen und auch an den Landtagswahlen in Brandenburg teilnehmen. 2 Landtagswahlen haben zwischenzeitlich stattgefunden, 2014 und 2019.
Ich werde oft gefragt, was hat sich verändert, was ist seitdem passiert, hat es einen dollen Einfluss nochmal auf ein Wahlergebnis gehabt?
Sagt Anne-Kathrin Friedrich vom Landesjugendring Brandenburg. Die politische Landschaft habe sich dadurch aber nicht wesentlich verändert.
Es ist keine Revolution ausgebrochen, kein kompletter Regierungswechsel, weil wir dafür einfach tatsächlich auch zu wenige junge Menschen in Brandenburg haben.
Bei der letzten Landtagswahl betrug der Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtzahl der Wahlberechtigten laut der repräsentativen Wahlstatistik nur 1,7%. Von denen haben dann allerdings stolze 58% auch tatsächlich gewählt.
Was ich aber sagen kann, ist, dass es für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die an der Stelle dann mitwählen konnten zum ersten Mal, doch sehr, sehr ausschlaggebend ist. Also wenn ich da ins Gespräch gehe, sagen die, das war dann schon irgendwie was Besonderes. Wir hatten dann Lust zu gehen, uns zu informieren, haben geguckt, ja, wo kriegen wir denn jetzt überhaupt das Wissen her? Wie macht man sich bereit für so eine Wahl?
Die nächste Möglichkeit dazu besteht im kommenden Jahr. Es geht 2024 zum einen um einen neuen brandenburgischen Landtag, aber auch um die Wahlen zum Europaparlament. Auch bei denen dürfen dann nämlich in Deutschland, genauso wie in Belgien, Österreich, Griechenland und Malta, Jugendliche ab 16 teilnehmen. Der Bundestag hat im vergangenen Herbst die Weichen dafür gestellt. Eine, die sich um ein Mandat in Brüssel bewirbt, ist Marie Glissmann. Sie ist die Spitzenkandidatin der brandenburgischen SPD und findet es gut und wichtig, dass an den Wahlen zum Europaparlament auch 16- und 17-Jährige teilnehmen dürfen.
Weil ich glaube, dass wir in Brandenburg viel, viel mehr erreichen können, wenn wir eben auch die junge Generation viel, viel stärker mit einbinden und die Perspektiven auch zulassen.
Es geht der gebürtigen Brandenburgerin dabei auch darum, dass junge Leute eben nicht das Bundesland verlassen, sondern hier bleiben, sagt sie.
Und das können sie am besten, wenn sie sich hier mit den Orten identifizieren, wenn sie hier teilhaben und von Anfang an auch eben ernst genommen werden.
Diese Vorzüge überzeugen aber nicht alle. Laut einer INSA-Umfrage vom Mai dieses Jahres lehnt nach wie vor die überwiegende Mehrheit in Deutschland eine Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre für die Bundestagswahl ab. Auch der nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete und Justiziar der CDU-CSU-Fraktion Ansgar Heveling findet, dass das Mindestwahlalter bei 18 Jahren bleiben sollte. Er hatte sich deshalb auch nachdrücklich gegen die von der Ampelkoalition auf den Weg gebrachte Herabsetzung für die Europawahl ausgesprochen.
Wir sehen, dass es sinnvoll ist, einen Gleichklang in der gesamten Rechtsordnung auch zu haben zwischen Volljährigkeit und Wahlalter. Ich kann erst mit 18 Verträge schließen, ich kann mit 18 eigene wirtschaftliche Entscheidungen treffen und das ist dann eigentlich auch der passende Zeitpunkt für das Wahlalter.
In Hevelings eigenem Bundesland Nordrhein-Westfalen allerdings hat sich die CDU mit ihrem Koalitionspartner von den Grünen auf eine Absenkung des Wahlalters auf Landesebene geeinigt. Heveling sieht darin keinen Widerspruch.
Da sehe ich ganz klar die Trennung bei dieser Frage zwischen der nationalen Ebene, wo es eben auch im Grundgesetz geregelt ist, und den Landesverfassungen und Landesregelungen. Das muss jedes Land für sich alleine entscheiden, wie es damit umgeht.
In Brandenburg will der Landesjugendring den jungen Erstwählern dabei helfen, ihr Kreuz zu machen. Dazu gehen Anne-Kathrin Friedrich und ihr Team insbesondere in die Schulen. Neben Fragen zum technischen Ablauf einer Wahl geht es den jungen Menschen auch darum, wie sie zu ihrer Wahlentscheidung kommen, erzählt Anne-Kathrin Friedrich.
Ich habe oft mit Projektgruppen oder so zu tun, die sagen, das ist irgendwie sehr viel, es gibt 1000 Parteien. Eigentlich richten die sich irgendwie auch alle auf eher ein bisschen ältere Zielgruppen aus. Wie kann ich denn herausfinden, welche Partei am besten zu mir passt?
Eine Wahlempfehlung gibt es dabei nicht, weder für und auch nicht gegen bestimmte Parteien. Sondern es geht eher darum,
zu gucken, welche Themen auf der Bundesebene oder auf der Landesebene oder auch auf der Kommunalebene betreffen denn junge Menschen, wo werden Entscheidungen getroffen, wo eine 16-Jährige vielleicht eher von betroffen ist. Ein gutes Beispiel ist vielleicht der öffentliche Personennahverkehr zum Ausbildungsplatz. Und dann zu gucken, was bieten mir denn die verschiedenen Parteien da an.
Von wem sich die jungen Menschen aber tatsächlich am besten vertreten fühlen, das müssen sie dann selber entscheiden.
Peggy Fiebig über das Wahlrecht in Brandenburg ab 16. Wenn ein Landesinnenminister wie Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen Extremismus bekämpfen will, dann nicht nur mit Hilfe polizeilicher Ermittlungen, sondern auch mit der Möglichkeit auszusteigen. Allein in Nordrhein-Westfalen zählt der Landesverfassungsschutz etwa 4000 Menschen mit Potenzial im Rechtsextremismus. Die Hälfte davon gilt als gewaltorientiert. Wie diese Menschen dahin kamen. Der Einstieg passiert schleichend. Wer einmal tiefer in der Szene ist, der hat es schwer, wieder rauszukommen. Die Szene lässt nicht los. Staatliche und unabhängige Aussteigerinitiativen versuchen da zu helfen. Das hat Vivien Leue in Nordrhein-Westfalen erfahren, als sie mit Daniel gesprochen hat.
Wenn man merkt, dass man auf einmal sein gesamtes Weltbild aufgibt, komplett alleine dasteht, keine Freunde mehr hat, keine Familie vielleicht mehr hat, weil man sich von allen abgewandt hat. Also Familie auch im Sinne von die Brüderlichkeit, die man vorher gelebt hat, das ist alles weg.
Daniel war Neonazi, ein Rechtsextremist, typischer Skinhead, wie er sich selbst beschreibt. Bomberjacke, weiß geschnürte Springerstiefel.
Ich habe halt wirklich echt Wert drauf gelegt, ein brachiales Äußeres an den Tag zu legen. Ich war gerade 17, da habe ich mich tätowieren lassen. Auch sehr eindeutige Symbolik.
Heute ist Daniel 35, mittelgroß, dicke Oberarme, breites Kreuz, freundliches Lächeln. Seine Tattoos von damals sind nicht mehr zu sehen.
Also alles, was früher an politischer Symbolik oder so mal da war, ist weg. Entweder gelasert und gecovert oder einfach nur überstochen.
Denn Daniel ist ausgestiegen aus der Neonazi-Szene, aus seinem früheren Leben, in das er als Jugendlicher reingerutscht sei.
Also ich bin nicht aufgewacht und war der rechtsradikale Überdeutsche. Ja, ich bin total gut bürgerlich groß geworden, habe eine, ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, gute Kindheit genossen.
Auf dem Gymnasium wurde er gemobbt. Vielleicht, weil er als Heavy-Metal-Fan gerne schwarz trug, Bandshirts und ein Nietenarmband. Seinen Eltern aber wollte Daniel nichts davon erzählen. Der Vater war viel weg, die Mutter mit den zwei Geschwistern beschäftigt. Also versuchte der damals 14-Jährige alleine einen Ausweg zu finden und suchte Anschluss bei einer Gruppe junger Männer.
Die haben mich fasziniert, weil die noch brutaler und brachialer wirkten.
Zugleich war sein Problem in der Schule gelöst, nachdem ihn Mitglieder dieser Gruppe ein-, zweimal nach dem Unterricht abgeholt hatten. Dass Alkohol und Gewalt auch dazugehörten, störte Daniel nur kurz.
Ja, das hat dann irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Das ist das Gefährliche, weil es ein unglaublich mächtiges Gefühl war, mal selber auszuteilen und sich über andere zu stellen. Und dann wurde mir halt auch erzählt, dass das ja bei uns eh genetisch bedingt wäre, ne? Dass wir generell über so einigen anderen stehen würden. Und dann fing es an, so langsam politisch zu werden.
Daniel ging auf rechte Großdemos, schwenkte Reichskriegsfahnen, fühlte sich aufgehoben und zugehörig. Gemeinsam mit einem Kumpel baute er in seinem Viertel eine rechte Kameradschaft auf, verteilte Flugblätter, verprügelte Andersdenkende.
Und das war dann so mit 16 Jahren, wo ich sage, okay, da war ich zu 100% überzeugt und vollkommen drin und da gab es auch nichts mehr dran zu rütteln, bis ich dann, ja, 23 war.
Je stärker er sich in der Szene engagierte, umso häufiger entdeckte Daniel auch Ungereimtheiten.
Und dann kam hinzu, dass meine damalige Freundin dann gesagt hat, dass sie von mir ein Kind erwartet. Diese Benachrichtigung, die hat bei mir dann irgendwie am Ende doch den Riss in der Fassade so groß werden lassen, dass die Mauer eingebrochen ist.
Seine Freundin und er versuchten einen sogenannten stillen Ausstieg. Sie zogen ein paar Straßen weiter in eine neue Wohnung, änderten ihre Handynummern, gingen nicht mehr zu Treffen der Gruppe. Doch die ehemaligen Kameraden suchten ihn auf, bedrängten ihn. Später folgte ein Angriff auf ihn und sein neugeborenes Kind. Das war der Punkt, an dem Daniel nach professioneller Ausstiegshilfe suchte und beim Programm Spurwechsel des Landes NRW fündig wurde.
Wir sind 2015 als erstes staatliches Aussteigerprogramm in der Bundesrepublik evaluiert worden. Mit dem Ergebnis, dass wir eine mehr als 90-prozentige Erfolgsquote haben, was nachhaltige Ausstiege angeht.
Sagt Anja Gerres. Die Sozialpädagogin arbeitet seit 2017 für das Programm Spurwechsel.
Es geht darum, Leute tatsächlich wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Aber das ist ein sehr viel langwieriger Prozess als der Einstieg tatsächlich in den Extremismus.
Gut 200 Menschen haben Anja Gerres und ihre Kolleginnen und Kollegen seit 2001 auf diesem Weg in ein neues Leben begleitet.
Das heißt, Kontaktabbruch möglicherweise zu sämtlichen Freunden und Bekannten, die man hat. Möglicherweise Umzug in eine fremde Stadt. Ich kann die Klamotten nicht mehr anziehen, die ich angezogen habe. Ich kann die Musik nicht mehr hören, die ich mir angehört habe. Ich kann mich nicht mit den Internetseiten beschäftigen, mit denen ich mich dauerhaft beschäftigt habe. Ich bin ja vollkommen verloren. Da geht es auch um ein Stück weit eine neue Identität, sich selber neu zu erfinden. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger, langwieriger Prozess und der ist auch nicht immer stringent.
Wichtig sei, dass sich die Menschen selbst und freiwillig bei der Ausstiegsberatung meldeten. Sie müssen den Ausstieg wollen, nicht die Eltern oder der Partner. Nach der Kontaktaufnahme werden vor allem neue Wege aufgezeigt. Wie funktioniert das Leben außerhalb der Szene? Wenn mit einem Ausstieg auch ein Jobwechsel oder Umzug verbunden ist, kann beim Wiedereinstieg in Arbeit, bei der Suche nach Kindergärten oder anderen Behördengängen geholfen werden. Eine Art Demokratieschule oder der Austausch zu ideologischen Überzeugungen findet nicht oder nur am Rande statt, sagt Anja Gerres. Denn eigentlich gehe es beim Extremismus häufig um viel mehr als Ideologie.
Wenn man diese ganzen Pamphlete, die da so im Kopf sind, wenn man die einfach mal so beiseite schiebt und sagt so, ja, alles klar, weiß ich jetzt Bescheid, deine Einstellung hast du erklärt, aber wer bist du eigentlich? Lass uns mal dahin gucken, das würde mich interessieren, da bin ich neugierig, da bin ich an deiner Seite und dann gucken wir mal. Und dann stellt derjenige oder diejenige auch sehr schnell fest, naja, außer viel heiße Luft ist eigentlich ganz, also ich habe ganz wenig geschafft in meinem Leben. Ich hatte schlechte Startvoraussetzungen und eigentlich bin ich nie so richtig angekommen, aber ich würde doch so gerne. So, und dann sind wir im Boot und dann können wir loslegen mit der eigentlichen Arbeit.
Zwischen 3 und 5 Jahre dauert diese eigentliche Arbeit, der begleitete Ausstieg, manchmal auch länger.
Ein Riesenteam dahinter, also wir haben Psychologen, Psychotherapeuten, Antiaggressivitätstrainer.
Da das Programm mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeitet, sind auch Informationen zu möglichen Bedrohungen verfügbar. Zugleich werden Informationen der Aussteiger aber nicht genutzt, heißt es. Das war auch Daniel wichtig.
Natürlich war am Anfang die Scheu, sich an ein staatliches Organ zu wenden, bei mir recht groß. Ich kannte den Staatsschutz, der uns verfolgt hat, ne? Und ich hatte einfach echt irgendwie auch Angst, dass man ausgehorcht wird, dass man ausgefragt wird, aber das war halt nicht so.
Daniel lebt heute mit seiner Familie fernab seiner Heimatstadt. Er sei nicht mehr akut bedroht, sagt er, aber allzu viele Details über seinen Ausstieg und sein jetziges Leben möchte er trotzdem nicht preisgeben. Sicher ist sicher. Ohne professionelle Ausstiegshilfe, sagt er, hätte er den Weg raus vielleicht nicht unbeschadet überstanden.
Ich betrachte das jetzt rückblickend, alles schwarz-weiß, trist, es gab nur Gut und Böse. Ja, es gab den Feind und es gab uns. So, und das war jetzt auf einmal eine ganz andere Welt, die sich mir erschlossen hat. Und das Schönste war einfach dieses Gefühl, was ich dann immer hatte, du musst nicht mehr hassen.